Mein heutiger Gast, Susan Bonert. Frau Bonert, gibt es in Deutschland noch Klassenkampf?
Ja, natürlich gibt es Klassenkampf. Den erlebt man jeden Tag, überall. Aktuell versuchen die Arbeitgeber, ja, die Arbeitgeber, also die Unternehmer und die Politik, die Löhne möglichst weit unten zu halten. Der Niedriglohnsektor wurde ausgedehnt, wodurch? Durch Hartz IV. Ja, mit Hartz IV ist natürlich, das ist ein riesiges neoliberales Projekt, womit Menschen in den Niedriglohnsektor getrieben werden. Ja, also die Arbeitsagenturen sind eigentlich der Durchlauferhitzer für die Leute, die dem Niedriglohnsektor zugeführt werden. Und das ist Klassenkampf von oben.
Wer ist oben? Wer ist die obere Klasse?
Naja, die obere Klasse, das sind erstmal die, die großen Unternehmen besitzen und die Banken. Na? Also das sind die Großkapitalisten.
Die Großkapitalisten, das ist die herrschende Klasse?
Das ist die herrschende Klasse.
Wer ist das? Sind das die Unternehmenbesitzer? Was ist mit den Leuten, die sehr viel Geldkapital haben, die aber gar kein Unternehmen besitzen?
Naja, das sind Großaktionäre. Also Großaktionäre zum Beispiel, ja. Oder eben also alles, was dort reinläuft oder das Kapital was oder das Geld, was die praktisch generieren, das wird ja durch menschliche Arbeit irgendwo generiert. Wenn ich Aktien habe, dann arbeiten dafür auch wieder Leute. Ne? Also dann arbeiten irgendwo in dem Betrieb oder von den Firmen, die zu der Aktiengesellschaft gehören, arbeiten Menschen. Und die schaffen die Werte. Ja? Jemand anders schafft keine Werte. Menschen bauen auch Maschinen, Menschen bauen auch Roboter. Also es machen Menschen, sonst gäbe es die nicht. Ja? Und die dann zwar wieder weiter produzieren, aber die werden gewartet. Also es ist immer menschliche Arbeit. Nur menschliche Arbeit kann Kapital schaffen.
Okay, also, aber nochmal. Oben sitzen Leute, sagen Sie, Unternehmenbesitzer, Aktienbesitzer, das ist die herrschende Klasse. Wo ist dabei die Politik?
Naja, die Politik ist natürlich der Apparat der herrschenden Klasse. Die Politik ist, also die managt den Staat und der Staat ist zusammen. Also der ist ja zusammen mit dem Kapitalismus, bildet der sich ja aus. Also die sind ja voneinander abhängig. Der Staat wächst, wenn die Widersprüche zunehmen. Ja, also wenn jemand andere unterdrückt oder wenn wenige viele unterdrücken, dann wächst damit ja auch der Staatsapparat. Also die brauchen mehr. Die brauchen mehr Polizei, weil wenn es mehr arme Leute gibt, dann gibt es mehr Kriminalität. Dann muss die Polizei aufgerüstet werden. Also wenn es viele Arbeitslose gibt, müssen natürlich die Jobcenter, müssen die aufgerüstet werden, die Arbeitsagentur, das sind ja riesige Apparate.
Aber ist das so einseitig, dass sozusagen die Unternehmensklasse dem Staat alles vorgibt? Ist es nicht auch so, dass der Staat von Unternehmen Steuern einnimmt und damit Strukturprogramme macht, damit Sozialstaat finanziert, damit BAföG für ärmere Studenten gibt und so weiter?
Ja, natürlich. Also die hängen beide voneinander ab. Der Staat nimmt natürlich auch von den Unternehmen Geld ein. Der Staat bezahlt davon erstmal seine Politiker und seine Minister und das geht natürlich vor.
Aber da werden auch sinnvolle Sachen bezahlt von?
Ja, es werden natürlich auch sinnvolle Sachen bezahlt. Also gut, von der Infrastruktur, da haben natürlich die Unternehmer auch sehr viel.
Aber Sie und ich auch.
Ich habe,
auch Bus fahren.
Wir beide haben davon auch viel. Ja, klar, aber warum gibt es Sozialleistungen? Warum macht die herrschende Klasse zahlt die herrschende Klasse Sozialleistungen? Sie muss es tun, weil sonst hätte sie ja gleich den Aufstand am Hals. Ja, sonst würden die Leute, wenn jetzt hier die Menschen, die kein Glück hatten, auf der Straße verhungern würden, also irgendwann gäbe es dann die Revolution, das können sie sich nicht leisten.
Okay, also es ist die obere Klasse ist, glaube ich, relativ einfach. Kann man, glaube ich, relativ schnell beschreiben. Was ist mit den unteren Klassen? Wer ist die untere Klasse?
Naja, also die Unterklasse hört sich doof an. Also die unterdrückte Klasse, kann man ja so sagen, das sind die, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Erstmal ganz plump gesagt, ganz kurz gesagt, wer kein Kapital hat, was er verwerten kann, also wo er mit Geld machen kann, also wer auch nicht in der Lage ist, sich fremde Arbeitskraft zu kaufen, der muss sich selber verkaufen.
Alle Lohnabhängigen quasi.
Ja. Da gibt es natürlich dann verschiedene Gruppen. Ne? Also die einen sind Malochen für wenig Geld, ja, und Malochen viel für wenig Geld. Die anderen Malochen weniger für viel Geld.
Das sind genau, so Bankmanager sind ja auch Angestellte ab und zu.
Bankmanager sind auch...
ja, die sind die auch arbeitende Klasse?
Naja, also ich denke mal, dass die auch schon irgendwas tun werden, was wahrscheinlich auch nicht so sinnvoll ist, aber naja, die sind im Prinzip, also das ist dann die sehr, sehr, sehr privilegierte Schicht, aber Arbeiterklasse würde ich die jetzt nicht nennen. Das ist jetzt so die bürokratische Klasse und dabei noch die sehr, 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 sehr privilegierte Schicht. Und
was ist mit irgendwelchen Leuten, irgendwelche Werbeagenturen, die Schweinegeld verdienen, damit sie irgendwelchen Designsachen machen für irgendwelche Konzerne? Die sind auch angestellt. Sind die auch Arbeiterklasse?
Naja, die sind, ja, also die sind, naja, also es kommt drauf an, wenn ich jetzt eine Werbeagentur habe, dann bin ich Unternehmer, dann bin ich keine Arbeiterklasse mehr, ja, wenn, aber die Leute, die er da beschäftigt, den zahlt er ja auch einen Lohn und die sind dann, ja, also entweder Arbeiter- oder Angestelltenklasse.
Aber ich meine, Friseursalon um die Ecke, da ist jemand, der hat einen Friseursalon, also der hat ja auch 3 Angestellte sozusagen, der hat auch Arbeitskraft eingekauft. Ist der Besitzer dieses Friseursalons, gehört auch zum Kapitalistenklasse?
Naja, gehört, ja, natürlich einerseits schon, aber andererseits ist er natürlich in der Hierarchie sehr weit unten und muss auch kämpfen um sein Überleben, nehme ich mal an, ich kenne den Friseursalon jetzt nicht, aber in der Regel geht es ja Friseuren nicht so besonders gut. Ja?
Oder Bäcker oder Apotheker.
Oder Bäcker, oder? Ja, das sind halt wie, also kleine Handwerker, kleine Unternehmer, die gab es schon im Feudalismus, ja, die haben sie ja dann auch zum Teil alle, die sind ja dann auch pleite gegangen, weil die nicht mithalten konnten. So kleine Unternehmer können mit den Großen in der Regel ja auch nicht mithalten.
Es gibt in Deutschland sehr viel Kleingewerber noch. Ist ja nicht so, dass alles ausgestorben wäre.
Naja, aber die haben es ja auch entsprechend schwer. Und ich würde sagen, die haben es auch immer, also jetzt mit der Zeit immer schwerer. Weil die großen multinationalen Konzerne oder auch überhaupt Großkonzerne, die jetzt die Produkte ja viel billiger herstellen können, ja, wenn es jetzt oder Dienstleistungen viel billiger anbieten können, wenn viel mehr da ist, dann ist pro Ding, was ich verkaufe, ist natürlich, kann der Gewinn kleiner sein, weil ich im ganzen Jahr mehr Gewinn mache. Und das macht natürlich auch den Kleingewerbetreibenden zu schaffen.
Ist es so in Deutschland? Geht es den meisten Kleingewerbern wirklich so schlecht?
Das weiß ich nicht. Ich habe nicht alle Kleingewerbetreibenden gefragt. Ich kenne aber auch viele, die da wirklich mit zu kämpfen haben. Es kommt vielleicht auch darauf an, was man für ein Produkt jetzt anbietet, wenn man jetzt was macht, wo jetzt die Nachfrage groß ist, was ganz Besonderes, zum Beispiel ich schmiede jetzt besondere Tore, ja, oder Gartenzäune oder sowas und da gibt es halt noch Abnehmer dafür, dann mag das ganz gut laufen, aber man muss ja das im Gesamten betrachten, ja, also wie das im Gesamten läuft und ich denke nicht, dass es besser wird, also wenn die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinanderklafft, dann gibt es natürlich auch immer mehr Leute, die sich das nicht leisten können, ja, und dann wird das Billigste genommen, weil die Leute nicht mehr anders können. Ja.
Aber nochmal zurück, wer sind die unteren Klassen? Also obere Klasse, haben Sie gesagt, das sind die viel Kapital besitzen, in welcher Form auch immer. Wer sind die unteren Klassen?
Naja, die unteren Klassen, das sind erstmal die Lohnabhängigen, also die Arbeiter und die Arbeitslosen.
Okay.
Ja, also Arbeiter würde ich jetzt erstmal sagen, wer in der Produktion ist oder wer im Dienstleistungsgewerbe arbeitet. Auch vielleicht die kleineren Angestellten würde ich dazu auch noch mitrechnen, ja, die jetzt so in einer kleinen Firma ihre Buchhaltung machen oder sowas oder für den Firmenbesitzer dann. Und dann hat man natürlich auch die bürokratische Klasse. Es gibt immer Zwischenklassen, es gibt immer gab es auch schon zu Marx-Zeiten. Ja, also die verwalten, also wenn ich im Staatsapparat bin, dann ist meine Aufgabe, den Staat zu verwalten. Und dann habe ich die Gesetze auszuführen, die der Staat mir vorgibt. Und die Gesetze sind natürlich nicht immer für die kleinen Leute so gut. Und
also das Sie würden sagen, die Beamten gehören nicht zu den unterdrückten Klassen, zu den unteren Klassen?
Naja, also es ist, also ich würde sagen, es ist eine Zwischenschicht. Also es ist schon, also man muss ja bedenken, erstmal ein Beamter hat natürlich nach dem formalen Recht, kann der nicht einfach rausgeschmissen werden. Ja, der kann nicht entlassen werden. Der ist Beamter auf Lebenszeit. Da muss er sich schon richtig was leisten, wenn er dann wirklich rausfliegt. Mhm. Ja. Und das ist schon eine sehr privilegierte Stellung. Ja.
Die Occupy-Bewegung sprach davon, es gibt die obere 1% und darunter die 99%. Und dass die 99% sozusagen sich verbinden soll gegen die obere 1%. So wie Sie sprechen, gibt es aber nicht die 99%, sondern es ist total vermischt und es gibt unzählige Zwischenschichten.
Naja, das ist natürlich auch populistisch und populistisch darf man auch sein, finde ich, wenn man Leute erreichen will. Ja, also Sie haben jetzt nicht ganz Unrecht, wenn man jetzt sagt, die sehr Reichen, die eben den Markt bestimmen, das sind natürlich, also kann man sagen, dass es 1% ist. populistisch kann man das sagen. Mhm. Ja, aber da steckt natürlich das alles nicht mit drin. Wenn man jetzt sieht, die Polizei ist die Exekutive des Staates. Ja, und die haben natürlich die Aufgabe, diesen Staat, also die Gesetze dieses Staates durchzusetzen.
Sie verdienen aber weniger als ein Facharbeiter, die Polizisten.
Das bezweifle ich.
Ja, ich glaube schon. Der normale Streifenpolizist verdient weniger als ein Arbeiter in der Autoindustrie.
Also ja, das mag, also es mag sein, das würde ich jetzt auch nicht, also das ist jetzt eigentlich mir auch egal, also ob der jetzt 5 Euro weniger verdient, also die verdienen gemessen an dem, was so der Durchschnittslohn ist, verdienen die dann beide ganz gut. Es gibt natürlich immer privilegierte Arbeiter, die gab es auch schon vor 150 Jahren, gab es die auch schon.
Also Sie würden sagen, die Polizisten sind privilegierte Arbeiter?
Das sind keine Arbeit, das sind privilegierte, also sie sind ja verbeamtet. Mhm. Also außer wenn man jetzt die Hilfspolizisten nimmt, ja, die sie jetzt überall einstellen, die sind natürlich, die haben natürlich keine guten Karten, ja, die sind auch Arbeiter dann.
Gehören Sie nicht zu der Klasse der Arbeiterschaft?
Polizisten?
Ja.
Nee, das sind Beamte, also das sind, das
Lehrer,
ist die bürokratische
sind auch
Klasse.
Lehrer gehören auch nicht dazu?
Nein, also zu den Arbeitern nicht, das ist auch, also die bürokratische Mittelschicht, also das ist so diese Mittelschicht, aber die muss man natürlich erreichen. Ich sage ja nicht, dass man die nicht erreichen muss, um sich zu solidarisieren, und das ist ja der Punkt. Also es gibt ja auch Klassenkampf von unten, weil wir bei Klassenkampf sind, ja, gibt es. Also es gibt keine großen Streiks, das wäre ja schon die höchste Stufe des Klassenkampfes, ja. Aber so Warnstreiks ist auch schon Klassenkampf, ja. Die Gewerkschaft ist natürlich ein bisschen lahm und vertritt eher so die privilegierten Arbeiter oder ja, diese Arbeiterschaft, die eben sehr fest im Sattel sitzt, die Stammbelegschaften sozusagen.
Aber das, was Sie als Arbeiterschaft beschreiben.
Aber darf ich noch mal einlenken?
Ja,
also
bitte.
Klassenkampf. Also Klassenkampf ist ja auch schon, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin jetzt Arbeiter in einer Fabrik und ich sage, nö, das mache ich nicht. Oder ich überziehe meine Pause. Das ist natürlich jetzt auf niedrigstem Niveau. Aber die Unzufriedenheit macht sich natürlich auch in solchen kleinen Sachen bemerkt. Das ist auch schon Klassenkampf, ein sehr kleiner Klassenkampf.
Dazu kommen wir noch, aber ganz kurz noch zu Klassen. Weil das, was Sie als Arbeiterschaft oder als die unteren Klassen beschreiben, wenn Sie sagen, die Beamten gehören nicht dazu, die Zwischenklassen gehören nicht dazu, die mittlere Verwaltung gehört nicht dazu, ist es nicht ein verschwindendes Phänomen? Ich meine, die Industriearbeiterschaft wird immer kleiner. Im Westen zumindest, in Ostasien ist es ein bisschen anders. Ist es nicht etwas kleiner wird? Ich meine, wenn wir uns die Theorie von Arbeiterschaft anschauen, von Arbeiterklasse bei Marx und so weiter, war es ja sozusagen eine immer größer werdende universelle Klasse, die die Mehrheit der Gesellschaft bilden wird und dadurch eine demokratische Grundlage hat, die Gesellschaft anders zu machen. Aber das, was Sie beschreiben, erscheint mir als eine immer kleiner werdende Teil der bundesrepublikanischen Gesellschaft.
Naja, also gut, die Technologie entwickelt sich ja immer weiter, ja. Und also der bürokratische Apparat wächst auch, das darf man ja nicht vergessen. Also der muss ja auch verwaltet werden, ja. Und der wächst ja auch nicht ohne Grund, der wächst ja auch mit den sich zuspitzenden Widersprüchen. Die Arbeit in der Produktion wird weniger, das ist klar. Da kommen dann die schönen Roboter und die Computer, also die Digitalisierung. Aber ich würde das vielleicht gar nicht so, wir haben ja viele andere Dienstleistungsberufe, wo auch oder im Einzelhandel, also das ist ja alles nicht weg. Und da,
wenn es ist nicht weg, aber es wird alles kleiner. Stichwort Roboter, Digitalisierung. Das, was früher als manuelle Arbeit war, das wird ja immer kleiner.
Das wird immer weniger, ja.
Ist der Klassenkampf zwischen Roboter und Arbeiter?
Nein, also Roboter können natürlich, sie sind Maschinen, ja, die werden programmiert, die werden ja auch von Arbeitern oder Ingenieuren oder was weiß ich auch immer, werden die dann programmiert, damit sie das tun, was sie sollen. Also es sind ja auch nur Sklaven. Eigentlich sind die Roboter ganz toll. Also ich mag die, weil die mir die Arbeit abnehmen, weil ich nicht mehr so viel tun muss. Meine Waschmaschine, es wäre doof, wenn ich die nicht hätte, ja.
Aber die Roboter machen die Arbeiterschaft vielleicht auch überflüssig in weiten Teilen.
Ja, das ist ja eigentlich auch eine gute Sache, wenn man keine schwere Arbeit mehr machen muss. Das Problem sind aber diejenigen, die die großen Unternehmen besitzen. Ja, was machen die denn damit? Also die beschäftigen dann sozusagen Roboter und die brauchen immer weniger Löhne bezahlen. Also wird ihre Gewinnspanne immer größer. Und das ist ja nicht der Roboter, der denen das dann wegnimmt und der die Leute arbeitslos macht. Das ist ja der Unternehmer. Ja, und da muss man nach meiner Meinung, und da ist ja das Kernthema, nach meiner Meinung, denke ich, können wir das ganze Ding nur lösen, wenn wir dafür sorgen, dass die Wirtschaft nicht mehr in privaten Händen ist.
Sondern?
sondern auf irgendeine Art und Weise gesellschaftlich verwaltet wird.
Was heißt das?
Also gesellschaftlich verwalten heißt einfach, dass die Kommunen oder wie auch immer, wie man das macht, oder Räte für die Gesellschaft das managen, also die Betriebe verwalten und gucken, also wenn die Wirtschaft ursächlich dafür da ist, dass das, was produziert wird, verteilt wird. Und das ist auch ganz logisch, dass das, also das ist einfach, es muss einfach so sein, weil die Wirtschaft, für wen produziert die sonst? Ja, wenn wir jetzt erleben, wir haben wieder einen Milchpulverberg. Wir haben hier einen Milchpulverberg. Die haben Milch ohne Ende produziert, weil die haben dann durch die Öffnung der EU und so haben die eben haufenweise Milch produziert und jetzt lagern hier Tonnen, also Millionen Tonnen.
Überproduktion, ganz also klassisch.
Ja. Überproduktion, das hat man überall. Ja, es werden Lebensmittel weggeschmissen, es wird produziert, damit die Dinge schnell kaputt gehen. Also es werden so, also Kameras. Meine Kamera, die ist, die kriegt nach 3 Jahren die erste Macke. Ja, und dann, das soll aber so sein, damit die Leute nachkaufen. Die Wirtschaft muss wachsen. Aber warum muss die wachsen? Weil der private Unternehmer das Interesse daran hat, zu verdienen. Und Profit zu machen.
Was Sie so beschreiben, ist ja Art, so eine Art demokratische Wirtschaftsordnung, oder? Also dass es von unten, von Menschen, von Kommunen oder von immer eine Art kollektives Bewusstsein, wir machen das ja alle gemeinsam, ja, verwalten das auch gemeinsam und wirtschaften gemeinsam. Ja. Ja? Aber so ein richtiges Bewusstsein dafür findet man es nicht so weit und breit in der Gesellschaft. Sondern wenn ich mir so umgucke, sind alle so drauf, ich schaue mal, wie ich selber besser vorankomme. Wo soll dieses gemeinsame, dieses kollektive Bewusstsein herkommen?
Also alle ist immer so eine Sache, das ist natürlich auch sehr pauschalisierend, also ich kenne schon welche, oder ich weiß, dass natürlich auch viele unzufrieden sind, also man sieht das überall, dass jetzt die Leute, die wenig verdienen, oder also gerade die, die am meisten gebeutelt sind, die sind schon unzufrieden. Das Problem ist eben bloß, dass es im Moment also schwierig ist, eine Alternative zu sehen. Es ist auch für mich schwierig zu sagen, da oder da, das würde sich jetzt lohnen. Ja? Also es gibt niemanden, der jetzt sagt, Leute, wir müssen uns hier zusammentun. Weil das ist ja eigentlich das, was passieren muss. Also wenn man den da oben an den Kragen will, dann geht das nicht, wenn man sich unten zerstreitet. Aber das Problem ist, dann kommt zum Beispiel die AfD daher. Die AfD sagt, die Flüchtlinge sind euer Problem und wenn die alle raus sind, dann machen wir hier ein schönes Deutschland mit schönen demokratischen Regeln. Ja, so plump jetzt mal gesagt, dann dürft ihr mehr mitbestimmen und dann geben wir den Familien mehr. Aber es ist ja Quatsch. Also erstmal ist die läuft das schon viel länger, das ganze Spiel. Also was jetzt andere oder was man jetzt als Neoliberalismus bezeichnet. Das ist ja kein Projekt von irgendwem, die sich da in Hinterzimmern beraten haben und gesagt, wir machen jetzt mal bösen Neoliberalismus. Ja, und wir öffnen die Märkte, damit es den Leuten allen Leuten schlechter geht. Das ist eine normale kapitalistische Entwicklung, die hier passiert.
Es gab schon Denker, die das ja auch geplant haben und auch sehr massiv forciert haben. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Die Frage ist ja, was Sie gerade auch beschrieben haben, ein Klassenbewusstsein oder ein gemeinsames, wir machen die Gesellschaft zusammen, alle gemeinsam, von unten. Das ist ja ein bisschen die Voraussetzung für eine demokratische Wirtschaftsordnung, von dem Sie sprachen.
Naja, aber wenn keiner den Leuten das beibringt oder mit den Leuten
redet. Muss man das den Leuten beibringen? Wer kann das machen?
Es müsste eine
Organisation geben. Haben Sie einen Erziehungssozialismus vor?
Nein, ich möchte keine Erziehungsanstalten bauen. Das habe ich nicht vor. Das habe ich nicht vor. Aber ich denke erstmal, das Klassenbewusstsein ist schon da. Es ist bloß falsch kanalisiert. Also die Leute haben natürlich Angst. Ja, jeder will irgendwie überleben und die Arbeiter, gerade die Kleinen, also die wenig verdienen, die rennen natürlich ihrem Job hinterher und müssen aufpassen, dass der ihnen jetzt nicht weggeschnappt wird. Ja, und es stehen ja viele Arbeitslose da und auch die Flüchtlinge kommen jetzt und bedrohen ihren Job. Und dann passiert das eben, dass man eben ziemlich einfache Lösungen hinterher rennt. Ja?
Das ist doch gerade was passiert. Dass man Klassenbewusstsein hätte, ist es doch so, dass überdurchschnittlich viele aus der Arbeitslosen- oder Arbeiterschaft, gerade eben die Parteien wählen AfD oder Trump. Wie kann es sein, dass gerade die unteren weißen Arbeiterschaft, die ja so ausgebeutet werden, einen Multimilliardär hinterher rennen und zu ihrem Helden machen, der ein Kabinett bildet von den größten Multimilliardären des Landes. Das spricht nicht gerade dafür, dass Klassenbewusstsein entsteht in den USA.
Nee, das ist schon ziemlich schizophren, weil aber die Menschen sind ja so, weil, also wenn ich mich mit den Programmen nicht befasse. Es gibt ja auch eigentlich keine Alternative.
Sie haben ja auch AfD also angesprochen,
jetzt,
ne?
Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel in Amerika zwischen Clinton und Trump, also bitte, was soll man da wählen, ja? Und man weiß ja auch nicht vorher, was er macht. Also es sind einfach keine Alternativen da. Oder
aber auch in Deutschland. Ich meine, es werden relativ viele Arbeitslose, AfD.
Arbeiter, glaube ich. Also Arbeitslose waren es gar nicht so viele.
Wobei die AfD-Programm ein Frontalangriff auf Arbeiterschaft und Arbeitslosen.
Die machen ja, klar.
Viel schlimmer als alle anderen Parteien.
Ja, ich weiß. Also, aber
wie kann man sich das erklären?
Aber wen sollen sie denn wählen? Also wen sollen sie wählen? Sie stehen jetzt vor der Frage, ja, wen wähle ich? Und da kommt dann eine populistische Partei daher, die sagen ja nicht, wir wollen euch an den Kragen. Ja, also es steht aber, also man kann es aus dem Programm rauslesen. Wenn ich die Erbschaftssteuer abschaffe, ja, das geht ja um die Reichen.
Wieso die wählen die nicht die Linken? Die Linken, da steht drin, höhere Löhne, bessere Schutz für Arbeitslose, Abschaffung von Hartz IV, das steht alles im Grundsatzprogramm der Linken drin.
Ja.
Stattdessen wählen aber viele aus der Arbeiterschaft auch Arbeitslose AfD. Das spricht nicht gerade für Entstehung von Klassenbewusstsein.
Nee, spricht es nicht, aber oder man weiß es nicht, weil ich halte die Linke jetzt nicht, also ich halte die eher für eine bürgerliche Partei, also für eine linksliberale bürgerliche Partei.
Aber in ihrem Programm steht viel mehr für die Rechte der Arbeiterschaft als im Programm der AfD.
Ja, es ist ja richtig, aber die Linke hat viel versäumt. Die Linke hat einfach vieles nicht gemacht und wenn ich mir so
angucke... Das ist Schuld der Linken, dass die Arbeiter
also,
nicht die
Linke... Es ist ein bisschen Verrat, also wie die SPD hat ja auch, wer hat uns verraten, ja, die Sozialdemokraten, das ist schon 100 Jahre her, ne? Und das geht immer weiter so und das wird immer schlimmer. Aber die Linke, also die SPD hatte ja damals eine große Arbeiterschaft, ja? Und die Linke, die hatte ja von Anfang an nicht diese Arbeiterschaft. Erstmal war es eine andere Zeit, da gab es schon gar nicht mehr so viele, die jetzt wirklich sich als Arbeiter fühlten. Es ist ja auch das Gefühl, wenn ich jetzt ins Büro renne, ja, und mich da hinsetze und irgendwelche Projekte entwerfe, dann fühle ich mich nicht mehr als Arbeiter, obwohl viele es eigentlich doch sind, weil sie eben keinen besseren Status haben oder eben nicht mehr verdienen oder so. Aber wenn ich die Linke mir angucke, dann hat man viele Intellektuelle, die Bildungsbürgerschicht, und es ist wenig Ansprache für die, die wirklich Probleme haben. Und wirklich Probleme haben eben die sich von Niedriglohnjob zu Niedriglohnjob hangeln, die jungen Leute, die dann immer nur wieder in Leiharbeitsfirmen kommen, weil sie einfach nichts anderes finden, obwohl sie was gelernt haben. Das ist ja auch kein, man kann ja auch nicht sagen, man hat nichts gelernt. Die nehmen ja heutzutage zum Teil schon in irgendwelchen Betrieben, dass sie lieber welche mit Abitur nehmen, ja. Also man muss, ist quasi gezwungen, einen ewig langen Bildungsweg zu machen, Abitur und vielleicht noch ein Studium, um dann nachher irgendwo vielleicht doch in einer Fabrik zu enden oder so, vielleicht einen guten Arbeitsplatz zu haben. Ja.
Ist es schlimm, dass Menschen sich mehr ausbilden sollen, dass mehr Bildung verlangt wird?
Nee, das ist nicht schlimm, wir brauchen mehr Bildung, aber das Problem ist einfach, dass wir, glaube ich, also wir werden nur ausgebildet. Wir werden hier, oder die Kinder und Jugendlichen, ich habe selber Kinder, ich sehe das, die werden abgerichtet, die werden ausgebildet und das die werden dafür, dass sie eben den Unternehmern dienen.
Nochmal zurück zum Schluss. Klassenkampf und Klassenbewusstsein. Bei Marx war doch ein bisschen die Idee, dass mit der Industrialisierung immer mehr Menschen in Fabriken zusammenkommen, konzentriert werden an einem Ort, gemeinsame Erfahrungen von Ausbeutung machen. Und aufgrund dieser gemeinsamen Erfahrung eine Art Klassenbewusstsein entsteht, als Grundlage für eine sozialistische andere Wirtschaftsordnung. Wenn wir uns aber die Entwicklung vom Kapitalismus anschauen, ist es ja nicht so, dass immer mehr Menschen irgendwo konzentriert werden, sondern es gibt gerade einen ganz anderen Trend in den letzten Jahrzehnten, dass Produktion eher kleiner gemacht wird, fragmentiert wird, Menschen gar nicht mehr so viel gemeinsame Erfahrung machen und zunehmend auch von Maschinen, Robotern und digitaler Ökonomie ersetzt werden.
Ja,
gibt es da überhaupt noch Grundlage für ein Klassenbewusstsein oder sozialistische Ideen, die da entstehen? Aus der Ökonomie heraus, wie Marx sich das vorgestellt hatte, kommt das ja nicht.
Naja, gut, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt alles hinschmeißen kann und alles egal ist und wir machen jetzt weiter, bis wir gegen die Wand fahren und bis der ganze Planet kaputt ist. Das kann man, also das geht nicht. Dann werde ich depressiv oder dann wird man depressiv und dann bringt ja nichts. Aber da haben Sie schon recht. Die Arbeiter sind natürlich, oder überhaupt, also die Menschen werden immer mehr vereinzelt, ja. Früher die Fabriken, da standen dann die an ihren Webstühlen, also hintereinander, nebeneinander weg und haben eben diese gemeinsame Erfahrung. Heute steht irgendwo einer an der Maschine, was weiß ich, 100 Meter weiter steht wieder einer und drückt irgendwo Knöpfe und dann sitzt einer da oben und macht irgendwelche Bewegungen, damit die Maschinen auch, oder damit das auch noch besser läuft.
In der digitalen Ökonomie sitzt man gar nicht mehr in einem Ort. Der eine sitzt in Washington, der andere sitzt in Berlin, der andere sitzt in China und arbeiten an einem Produkt.
Und arbeiten an einem Produkt, ja. Also klar, und man ist da nicht mehr so zusammen, wie man das so früher war, und das macht natürlich auch was mit den Leuten, das macht natürlich auch, nimmt ihnen die gemeinsame Erfahrung und das ist ja auch ein Problem, dass die Leute sich vereinzelt fühlen, ja. Also deswegen haben es ja auch Organisationen so schwer, Leute zu gewinnen, weil jeder ist vereinzelt, jeder, wenn ich 10 Stunden am Tag unterwegs bin, weil ich irgendwo 8 Stunden arbeite und dann vielleicht noch Überstunden mache und dann abends zu Hause bin, habe ich kaputt, dann habe ich keine Lust mehr, mich noch irgendwo zu engagieren und das ist auch menschlich verstehbar.
Was kann man tun gegen die Vereinzelung?
Ja, das ist eine gute Frage. Man muss versuchen, man kann eigentlich nur versuchen, die Leute anzusprechen und mitzunehmen. Es ist ja auch eine gute Erfahrung, wenn man weiß, da ist eine Organisation. Ja, mir fällt jetzt auch keine ein, die jetzt das Potenzial hätte, aktuell die Leute zusammenzubringen. Ja, also die Leute unten und da muss man auch die Mittelschichten mit ansprechen. Man muss sie ansprechen, aber es ist halt eine schwierige Schicht. Ja, also je mehr ich verdiene oder je mehr ich profitiere vom System, ja, desto mehr neige ich natürlich dazu, mich nach oben anzudienen, ja, um dort zu bleiben, um aufzusteigen. Darum geht es ja im Kapitalismus. Das ist ja auch das Schizophrene. Wir streben immer danach, mehr zu erreichen. Wir müssen uns vermarkten, wir müssen uns verkaufen, wir müssen schöner sein, wir müssen besser sein. Und noch dies und das lernen und noch einen Abschluss und noch ein Zertifikat. Ja, das ist unser ganzes Streben. Und ich glaube, wenn man sich da so reinsteckt, dann macht das irgendwann die Menschen verrückt. Ja?
Frau Wohnert, vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.